warum Sexualtherapie oft so langweilig ist.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Sexualtherapie soll langweilig sein, so heißt der Titel. Und die Andrea kam mit dieser These zu uns. Und da werden sich jetzt sicher einige von euch fragen, ich mich übrigens auch, ob wir jetzt total verrückt geworden sind. Jedenfalls erstmal willkommen zu einer neuen Folge von Die Paarflüsterei.
Hallo, herzlich willkommen.
Und heute sprechen wir mal wieder über das vielfach gewünschte Thema Sex. Es ist wirklich so, wir sehen ja auch, wie viele Hörer welche Folgen anhören. Und die Sexthemen, die laufen am besten, ich sag's euch ganz ehrlich. Und wir haben euch ja vor einer Zeit auch gefragt, ob ihr dazu mehr hören möchtet. Und es kam dann ganz klares Ja von ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Neulich, also als wir uns zum Brainstorm getroffen haben, so machen wir das nämlich, wir drei. Denn wie ihr vielleicht schon wisst, zeichnen wir diesen Podcast bei uns zu Hause am Esstisch auf. Hier sitzen wir jetzt auch gerade wieder, unser kleiner Hund unterm Tisch, der gerade Knochen nagt. Also auf jeden Fall wir am Brainstorm. Und da braucht ihr auch so ein bisschen Vor- und Nachbereitung auch für den Podcast. Ne? Da wird aufgezeichnet, dann nochmal geschnitten. Und da habe ich zu Andrea gesagt, du bist ja auch Sexualtherapeutin, Andrea. Mhm. Was gibt's zu berichten?
Was fällt dir ein, hast du gefragt.
Was gibt's alles so?
Was hast du denn so? Und genau. Dann hat deine Antwort doch auch erstmal ein bisschen überrascht.
Ja. Ja. Ich habe tatsächlich so ein bisschen die Augen verdreht und gesagt, oh nee, muss das sein?
Stimmt, du bist da immer so ein bisschen bremsig unterwegs.
Ja,
gell?
Und ich habe mich ja schon ein bisschen länger so gedrückt und dann hat die Indra die Augen aufgerissen und mich angeguckt, wirklich völlig ungläubig. Und Markus sagt drauf, ja, was ist jetzt da das Problem? Woraufhin ich gesagt habe, ach mei Leute, das ist immer so ein langweiliges Thema.
Ja, langweiliges Thema.
Also, hat sie gesagt.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie wir zwei geschaut haben, der Markus und ich.
Genau.
Und so, what?
Und jedes Mal, wenn es darum geht, jetzt erzähl doch mal was von Sexualthemen, dann habe ich mich immer schon voll gefreut. Aber selbstverständlich erklären wir euch jetzt, was die Andrea damit gemeint hat und was sie zu dem Sexthema alles Wichtiges zu sagen hat. Weil nachdem du uns das dann auch erklärt hast, hat mir das auch eingeleuchtet.
Und drum ist jetzt diese Folge auch eine Mixtur sozusagen aus drei Beispielen aus meiner Praxis, wie sie oft vorkommen, die aber alle zu dem einen Symptom führen, weshalb so viele Klienten zu mir kommen oder zu uns Sexualtherapeuten kommen, nämlich der nicht mehr oder nicht vorhandene Sex. Mhm. Und die Gründe dorthin sind unterschiedlich.
Wir stellen uns kurz vor, also ihr habt es schon mitbekommen, für alle, die neu dabei sind, schön, dass ihr da seid. Andrea ist Sexualtherapeutin, aber nicht nur das, du bist Einzel-, Paar- und Sexualtherapeutin.
Genau.
Und wir machen diesen Podcast jetzt seit ungefähr einem Jahr, juhu.
Eineinhalb
Jahre, leck um
konstant eineinhalb Jahre.
Eineinhalb Jahre wöchentlich, Wahnsinn. Und wir haben mittlerweile mehrere 10.000 Hörer, das ist wirklich der Wahnsinn.
Aus allen
möglichen Ländern, also aus allen Kontinenten.
Naja gut, aus Indien kommen jetzt nicht so viele.
Naja, das sind wahrscheinlich schon Deutsche, die ausgewandert sind. Also liebe Grüße an euch alle, gehen raus von uns, egal wo ihr uns hört, auf der ganzen Welt, genau. Der Markus und ich, wir sind Journalisten, wir sind verheiratet, wir erzählen immer seit 20 Jahren sind wir zusammen, aber da wir den Podcast ja jetzt schon anderthalb Jahre machen, müssen es jetzt ja dann schon 21 sein.
Da hast du zu recht.
Okay, wir starten. Symptom Nummer 1, Lustlosigkeit.
Vielleicht vorab als übergeordnete Info. Es gibt eine gute Frage, die ich sogar als Gamechanger oder möglichen Gamechanger bezeichnen würde, die ich gerne stelle, wenn die Klienten mit dem doch schwer greifbaren Thema Lustlosigkeit in die Praxis kommen. Ja? Ich frage dann, um mich dann erstmal so ein bisschen anzunähern, also ich teile das so in drei Teile, also ist Sex für Sie, Herr oder Frau Meier, mit niemandem vorstellbar, also weder mit George Clooney, den ich jetzt übrigens wähle, weil ich den einfach echt richtig gut finde.
Genau.
Wir kennen da George Clooney-Fan, man könnte jetzt Brad Pitt einsetzen für die, die auf Blonde stehen. Oder ist es auch nicht vorstellbar mit sich selbst. Also ist die Sexualität sozusagen völlig verschwunden von der Bildfläche. Der zweite Punkt wäre, betrifft es den Partner, also den Sex mit dem Partner, weil da was nicht stimmt. Das soll heißen, grundsätzlich kann man sich Sex vielleicht vorstellen, aber eben nicht mit dem Partner. Oder dritte Ebene, betrifft es die praxisbezogene Ebene, also Praktik. Der Sex ist vorstellbar, vielleicht auch mit dem Partner, aber die Art und Weise nicht, ja, weil zum Beispiel langweilig, weil vorhersehbar, weil schmerzhaft, weil was auch immer, also sozusagen
einfach
die Art, die Praktik oder Praktiken oder immer um die gleiche Uhrzeit am gleichen Ort oder sowas in der Art, ja.
Und das fragst du dann deine Klienten immer, wenn die mit dem Thema auf dich zukommen, ganz konkret, aus welchen der drei Sektoren kommt die Lustlosigkeit?
Aber ich kann mir vorstellen, dass deine Klienten dann bei dir sitzen und erstmal mit dieser Frage konfrontiert werden und sich denken, gute Frage, das muss ich mich jetzt erstmal selbst fragen.
Total, aber deswegen ist diese Frage ja auch ein Gamechanger, weil das Paar in der Regel ja schon lange in dieser Pattsituation eigentlich steckt und nun endlich da mal Bewegung reinkommt, wenn die diese Frage beantworten müssen, weil sie dann erstmal drüber nachdenken. Weil die Klienten werden ja dazu aufgefordert, sich dann dazu Gedanken zu machen, anstatt immer nur zu sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, es ist halt so. Hat sich halt so entwickelt.
Genau, und damit ich nicht entertaine und irgendwelche Karten da öffne und sage, kann das sein, ich meine, ich bin ja hier nicht im Multiple-Choice-Verfahren, frage ich oder gebe sozusagen die Verantwortung zurück und sage, darf ich da genauer nachfragen? Natürlich, wenn das der Zeitpunkt stimmt, wenn da schon die Beziehung aufgebaut ist, ein bisschen, also das sage ich nicht in den ersten 10 Minuten, ne? Ist auch
aber ich
klar.
Glaube, die Reaktion ist doch wahrscheinlich tatsächlich, da müssen wir jetzt erstmal drüber nachdenken.
Ja, oder? Die sind überrascht. Die sagen natürlich, wenn ich frage, darf ich nachhaken, dann sagen die immer ja und dann sage ich also. Und dann ist der Staffelstab erstmal wieder beim anderen.
Beate, die 50-Jährige, die aus der gemeinsamen Sexualität ausgestiegen ist.
Die Beate kam mit ihrem Mann, dem Thomas, zu dir in die Praxis, Andrea. Mhm. Und schnell war da klar, dass die beiden schon ganz lang ein großes Konfliktthema hatten. Nämlich, sie hatten keinen Sex mehr. Genau, ist unser Thema heute. Und das auch schon seit vielen Jahren.
So, und es stellt sich dann in weiteren Sitzungen bei der Andrea raus, dass es eigentlich seit der Geburt des zweiten Kindes schon so war. Und es kam von Beate aus immer mehr zu dem sogenannten Vermeidungsverhalten, also derjenige vermeidet Situationen, in denen es zu körperlicher Nähe kommen kann.
Ganz genau. Und wir haben ja in einigen Folgen von dem Podcast auch schon Paare vorgestellt, wo es ganz oft so ab der letzten Geburt sexuell so bergab ging, ne? Ihr erinnert euch?
Ja.
Und dass viele Klienten ja wirklich auch oft nicht wissen, warum das so ist.
Beate ist eine sympathische Frau mittleren Alters, so um die 50, beide Kinder 12 und 14 Jahre alt, zwei Mädchen und es lief eigentlich alles ganz normal.
Genau, normal heißt in dem Fall, dass der Thomas seinem Job nachging. Der Thomas war beim LKA, also ein Bulle, Landeskriminalamt und die Beate arbeitete Teilzeit als Grundschullehrerin. Also nichts Auffälliges, nichts Dramatisches, ein ganz normales Jobleben hatten die, wie wahrscheinlich bei ganz vielen.
LKA kann schon dramatisch sein.
Also, ja, es kommt,
in dem Fall nicht.
In dem Fall
Grundschule
nicht.
Der kann auch jetzt, dramatisch sein.
War kein Undercover-Cop, muss man sagen. Der dann fünf Monate irgendwie bei den Mafias rumhängt.
Genau.
Okay.
Und ich höre mir dann ja erstmal die Rahmenbedingungen an. Aber ich weiß ja nicht, wie die als Paar leben und was die auch für Gewohnheiten haben. Ne? Ich weiß nicht, ob und wie viel Zeit die miteinander verbringen, welche Rolle die Kinder da spielen und so weiter und so fort.
In der Vorbereitung auf diesen Podcast hat Andrea uns erklärt, dass es eben super wichtig ist, in der Paar- und Sexualität, Therapie, auch dass beide Partner zu Wort kommen. Denn was der eine empfindet, muss der andere ja gar nicht so sehen.
Völlig richtig, Indra, weil es stellt sich dann auch schnell raus, dass die beiden einen komplett unterschiedlichen Leidensdruck haben. Weil der Thomas kommt nämlich mit dem Anliegen, also ich wünsche mir mehr Sex und auch mehr Körperlichkeiten, das muss nicht immer Sex sein. Und Beate sagt, also ich vermisse nichts und meinetwegen kann alles auch so bleiben.
Also wenn ich das richtig verstehe, Andrea, für sie ist eigentlich alles okay so. Er hat einen Leidensdruck und das ist wiederum für sie ein Leidensdruck. Mhm. Ja, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlt und ja eigentlich auch möchte, dass ihr Partner glücklich ist.
Genau so ist es. Und das ist in der Praxis ganz oft so, dass kein eigener Leidensdruck vorhanden ist, sondern eben maximal der Leidensdruck aus dem Leidensdruck des Partners generiert wird.
Aber du könntest die Beate ja jetzt auch direkt fragen, ob sie eine Idee hat, warum das so ist.
Ja, könnte ich.
Aber da käme wahrscheinlich dann keine Antwort.
Genau.
Wir haben ja schon gehört, dass da eher dann doch immer, ja, weiß ich nicht, hat sich halt so entwickelt. Aber die meisten wissen ja selbst nicht, was denn da bei ihnen los ist.
Ja, genau, weil es eben oft auch unser Unbewusstes ist, was da handelt, also und nicht das Bewusstsein. Deswegen reden wir ja drüber, damit wir es auf den Tisch legen und es ins Bewusstsein holen. Mhm. Und natürlich, viele meiner Kollegen sind auch der Meinung, ja, das muss man doch wissen. Also, wenn einer keinen Sex hat, weiß er ganz genau, warum er den nicht hat. Ich halte das für nicht immer so. Also, es kann mal sein, dass jemand es weiß, aber nicht sagt. Aber ich glaube, viel, viel häufiger ist es so rum, dass es eben wirklich auch nicht klar ist. Und deswegen arbeiten wir dran, dass wir es klarlegen.
Was wichtig ist, dass nicht das Gefühl aufkommt in deiner Praxis dann auch, dass die Beate schuld daran ist, genau. Ja, weil sie diejenige ist, die eben keine Sexualität mehr möchte. Ich finde, das klingt jetzt so ein klein bisschen danach, ja. Ne? Ja, also nach den Kindern und so.
Aber sie kommt ja auch noch dazu dahin und denkt sich, boah, ich habe ja kein Problem.
Ja.
Mit mir ist ja alles gut, ich finde alles so, ich weiß gar nicht, was der will.
Super Einwand, was du gerade gesagt hast, Indra, weil genau da geht es eben in der Paartherapie nicht drum, wenn die Menschen oft denken, jetzt gehe ich da zu so einer Paartherapie und die, dann komme ich so in so ein Gerichtsverfahren, ja, und ich stelle mich dann wie ein Richter auf die Seite und sage, also so Herr so und so, Sie haben recht, aber Frau so und so, das können Sie doch mit dem armen Mann nicht machen. Und Therapie ist quasi diametral zum Gericht. Also ich beurteile es nicht, sondern beide haben einen Anteil daran, dass es so ist, wie es ist. Ich kann es nicht oft genug sagen.
Grundsätzlich muss man ja sagen, dass die Beate wahrscheinlich, bevor sie die Kinder bekommen hat, schon Sex hatte. Richtig?
Richtig.
Sonst hätte sie auch keine Kinder gegeben. Also zumindest zweimal.
Genau, zweimal auf jeden Fall hat sie schon Sex gehabt. Aber auch öfter. Mhm. Und dann hat sie das eingestellt. Also ich meine, ich kann schon verstehen, dass das für den Partner schwierig ist. Also auch wenn sie sagt, sie hat kein Problem damit.
Ja, genau. Es ist jetzt aus meiner Sicht eine Form der Eigenverantwortlichkeit. Also wenn jemand aus was es ja mal so als Vereinbarung gab, also ich lerne jemanden kennen, ich habe Sex, ich mache dies, das, jenes und ich steige daraus aus.
Das ist eine unausgesprochene Vereinbarung.
Ja, genau. Klar. Und nonverbale, genau.
Nonverbal.
So, also das heißt, jemand tritt auf die Bremse, dann ist es wenigstens, er muss nicht irgendwas haben, was er nicht haben will, aber er sollte sich wenigstens Gedanken darüber machen, warum er auf die Bremse gestiegen ist, weil das wird ja sonst zu einem Riesenproblem.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich kann mir vorstellen, was ihr jetzt denkt, aber Andrea hat doch gerade gesagt, die Frau merkt gar nicht so richtig, was der Grund ist oder weiß nicht, auf diese Frage zu antworten. Wie soll sie denn in der Zwischenzeit was merken? Dazu Total. Muss man aber sagen, Andrea, wie lange hat dieses Pärchen keine Sexualität mehr?
Seit der Geburt der jüngsten Tochter und die ist jetzt 12.
Also
12 Jahre.
12 Jahre.
Und das ist ja auch kein Pappenstiel. Also da merkt man ja zumindest, dass irgendwas
12 Jahre ist
schwierig
eine Ansage,
ist.
Da braucht man nicht drüber reden.
Absolut. Ich persönlich finde, niemand muss ja mit jemandem Sex haben, wenn er das nicht möchte. Aber wenn ich in einer Partnerschaft bin, egal in welcher, dann ist es doch wichtig, dass ich mich darum kümmere, warum ich zum Beispiel das nicht mehr möchte, weil ich trete auf die Bremse und der andere, der bremst ja quasi mit. Der bleibt ja auch stehen.
Wäre nur fair, oder?
Ja. Und es geht nicht darum, sie zu irgendetwas zu überreden oder davon zu überzeugen, sondern sich darum zu kümmern, warum ist sie ausgestiegen? Mhm. Nur das.
Aber sie hat es zur Seite geschoben. Immer zur Seite geschoben.
Ja.
Ihr habt damals einige Sitzungen gehabt und es kristallisiert sich so ganz langsam nach und nach raus, dass Beate schon immer oder zumindest sehr lange ein negatives Körpergefühl hat, was zu Beginn der Beziehung noch nicht so zu Buche geschlagen hat, weil sie verliebt war, weil sie jünger war, sagt sie, weil sie noch keine Kinder hat. Ich kann das als Frau total verstehen, weil mit der Geburt von 2 Kindern verändert sich auch der Körper, man wird älter und sie hat sich einfach nicht mehr so wohl gefühlt.
Und wir haben ja jetzt schon einige Folgen Podcast gemacht und oft kam das Thema, dass Frauen viel, viel mehr Aspekte in ihre Sexualität einfließen lassen als Männer.
Ja.
Also zum Beispiel, dass sie sich nicht wohlfühlen, dass sie irgendwie denken, die Männer gucken überall hin und so weiter. Was? Männer, also, das tun ja Männer vielleicht auch.
Das tun sie doch auch.
Das tun sie auch.
Nein, aber nicht aber, so bewertend, wie wir glauben, dass sie es
genau,
tun.
Aber sie werten nicht so dabei, sondern die Männer, das hatten wir mal in einer Folge, haben wir das erklärt, die haben mehr so einen Tunnelblick und dann geht die Luzi ab, so machen das die Männer. Und die Frauen haben immer so Angst, der schaut irgendwo hin und so. Dabei ist es für Männer überhaupt nicht so ein großes Problem. Nochmal ein Appell an alle Frauen, macht euch nicht so einen Stress.
Ja. Könnte jetzt ein kleines Missverständnis aufkommen, die Männer schauen über, gucken immer überall hin. Es geht hier um unsere
Problemzonen.
Fettpölsterchen und so.
Die gucken und jetzt aber nicht nur auf die Problemzonen.
Nein, die Frauen denken ja, das ist dann der Fokus für euch Männer und denken uns, oh Gott, und was soll der denn jetzt denken?
So, und jetzt erzähle ich euch mal, was Frauen mir erzählen. Mhm. Unter vier Augen. Ich denke, dass er denkt, dass, ne? Genau. Markus, du hast völlig recht. Mein Bauch ist zu dick, mein Busen hängt und eine Freundin von mir sagt, oh, ich muss drauf achten, ich kann nicht mehr oben sein, weil dann hängt mein Gesicht und ich sehe 20 Jahre älter aus. Das hat die mir schon vor 10 Jahren gesagt. Und eine Frau hat mir mal erzählt, dass sie sich bei der Geburt des eigenen Kindes nicht entspannen konnte, weil ihr Mann dabei war und sie sich dachte, wie er sie jetzt wohl sieht und ob er sie danach, nach der Geburt, wohl noch so attraktiv finden wird.
Das klingt wirklich absurd, aber ich glaube, das gibt es häufiger, als wir denken. Ich kenne ein Paar, da ging es genau um diese Diskussion. Die haben sich dann entschlossen, wenn wir ein Baby bekommen, ist der Mann nicht dabei, weil er von sich aus gesagt hat, ich habe Angst davor, dass ich danach keine Lust mehr auf Sexualität mit ihr habe, weil ich sehe da Bilder, die ich vielleicht nicht aus meinem Kopf wieder rausbekomme. Was ich okay fand, die waren ehrlich, er hatte seine Ängste und die haben sich dann so entschieden, dass ihre Schwester dabei war. Ne? Also das war für die dann auch kein Problem. Ich finde, muss man respektieren, ne? Wenn der andere das jetzt nicht möchte, kann man, also ja, ich kann ja meinen Mann da nicht in den Kreißsaal reinschleppen, wenn der sagt, ich möchte das aber nicht. Es gibt ja auch einige, die umkippen oder so. Ne?
Das ist fast nie der Fall.
Aber kommen wir jetzt mal zum Sex zurück, oder? Das ist ja unser Thema, nicht die Geburt. Bei unserem heutigen Fall, also bei Beate, war genau so ein Minderwertigkeitsgefühl das zentrale Thema. Ihre Mutter hat ihr schon sehr früh eingetrichtert, dass sie aufpassen soll, bloß nicht so dick zu werden. Bei ihr war das nach den Kindern auch so, dass die Beate ihre Kilos einfach nicht mehr so los wurde, wie sie sich das gewünscht hat. Und dann kamen eben die Gespräche mit ihrer Mutter. Und die hat die Tochter, also die Beate, total verunsichert. Vermutlich unabsichtlich, ja, wir wollten ja auch nur wahrscheinlich ihr was Gutes, aber hat Beate eben sehr verletzt bezüglich ihres Gewichts.
Genau, und ihr ist es ja genauso passiert, wie du gerade schon gesagt hast, Spatzel, aber leider hat sie sich da in dem Moment dann ihrem Thomas nicht anvertraut und hat lieber das Vermeidungsverhalten gewählt, also bloß nicht in die Lage kommen, dass er zu nah an sie rankommt da. Und immer wieder passiert es.
Das erzählen wir eigentlich in jeder Folge.
Eigentlich ist es immer so, Kommunikation ist das Nummer eins.
Das ist so ein zentrales Thema. Und sie hat halt sozusagen lieber das Vermeidungsverhalten an den Tag gelegt, anstatt mit ihm zu reden, um vielleicht irgendwie was zu hören, was sie nicht hören will. Und das entscheiden ganz, ganz viele Menschen.
Aber sich damit auseinanderzusetzen, ne, mit dem Körper, mit dem Älterwerden und all diesen Themen, das ist bei uns auch nicht ganz so en vogue.
Naja, doch, ich weiß nicht, Frauen setzen sich schon viel, viel, viel mehr mit ihrem Körper auseinander als Männer, zumindest mit dem, wie sie
aber
vermeintlich
nicht gesund.
Hinwirken.
Nicht aber gesund.
Nee, genau, das ist eher vielleicht nicht gesund oder das lebt immer mehr von Instagram und oder
genau.
Von einem Idealbild,
genau.
Das Frauen versuchen zu verfolgen.
Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich denke mir manchmal auch so, wenn ich mich so nackt im Spiegel anschaue, dann denke ich mir, okay, mit 20 hast du anders ausgesehen. Dann denke ich mir.
Aber es gibt mir auch so Spaß, das sage ich dir dann auch. Du sagst es mir, sage ich dir auch, du, es gibt mir doch genauso, aber ich finde dich ganz toll.
Dann denke ich mir, ja, die Haut verändert sich halt so ein bisschen, wenn man älter wird, ne? Und dann denke ich mir, egal, passt schon. Wo ist Schokolade? Aber jetzt habe ich auch einen Partner an meiner Seite, der mir nicht das Gefühl gibt, dass das irgendwie problembehaftet ist. Wenn du mir jetzt an mir rummäkeln würdest oder so, würde mich das zutiefst treffen. Aber ich ertappe mich dabei und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, dass ich an manchen Tagen mir denke, nee, das geht ja gar nicht. Mhm. Dann ziehe ich mir eine Jogginghose an, dann renne ich wie eine Irre hier durch die Gegend, komme fix und fertig wieder an. Das mache ich dann ein paar Mal, habe ich wieder keinen Bock. Also, aber ich verstehe diese Ambivalenz der Gefühle total.
Schon
gut. So, und wie gesagt, bei mir ist es so ein bisschen ausgeglichen, weil ich dann denke, ach wurscht, ich bin mehr als mein Körper. Ja. Und es gibt aber ganz viele Frauen, auch ganz viele Männer, glaube ich, bei den Frauen aber, glaube ich, noch ausgeprägter, die sich so fühlen wie Beate.
Ja, ich meine, Frauen leben ja schon von Kleinkind auf mit der Aufgabe, du musst gefallen.
Klar.
Und das ist natürlich schon hart. Also das ist schon schwierig. Bei Männern ist das, du musst eher erfolgreich sein oder du musst
mehr
stark
die
Leistung,
sein. Aber mehr die Leistung,
aber
auch bei Frauen und auch umgekehrt. Aber,
aber
du
das
hast
ist
völlig
schon,
recht.
Schon krass, bei Männern gibt es nicht
aber
so.
Aber meine Mutter sagt auch nicht zu mir, ach, du hast ja auch ein bisschen zugenommen, gell? Und greift mir so in die Hüfte. Und da habe ich zu ihr gesagt, und du hast ganz schön viele Falten gekriegt. So, damit war das Thema dann durch.
Aber, du bist der Fall eigentlich mit Beate und Thomas dann weitergegangen?
Du, die sind ein paar Sitzungen zu mir gekommen, aber das Thema gab es ja schon wirklich viele Jahre, also 12 Jahre. Und Thomas war wirklich, als die zu mir kamen, so extrem frustriert Und er hat dann tatsächlich eine Affäre begonnen mit einer Kollegin.
Ah, das war dann später, nach eurer Sitzung?
Nein, er hat die Affäre tatsächlich auch schon, während die beiden bei mir zur Beratung waren, gehabt. Okay. Das war aber nicht offen, also weder ich noch Beate wussten das. Der hatte die jetzt nicht seit 10 Jahren, aber der hatte sie schon eine Zeit lang laufen, genau.
Mhm. Krass, Klassiker, gell?
Ja, voll.
Und es war eher so, dass sie es zwar nochmal versuchen wollten, aber eher so ein bisschen halbherzig. Beate hatte keinen wirklichen Leidensdruck, beziehungsweise wollte nichts verändern, da sie dem Sex mit ihm nichts abgewinnen konnte. Und der Thomas hatte zwar den Wunsch nach Sex, aber hat ihn ja schon seit geraumer Zeit ausgelagert, was Beate erstmal gar nicht wusste. Ich habe jetzt noch eine Frage, Andrea. Mhm. Wie hat denn eigentlich der Thomas reagiert, als Beate gesagt hat, ich fühle mich einfach zu dick? Hat ihm das denn nicht unfassbar leid getan?
Zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist dann schon durch gewesen.
Wenn er schon eine Affäre hatte.
Ja, mir tut das total, ich sag mal, ich habe da ein totales Mitgefühl mit ihr, aber zu dem Zeitpunkt, weißt du, so viele Jahre und dann so ein Geziehe und das, schaut, ist genau so der Grund, nach 12 Jahren dann Ruder rumzureißen, wo man sich körperlich eigentlich schon so fremd geworden ist, weil dieses Vermeidungsverhalten geht ja auch dahin, du kuschelst nicht mehr, du ziehst dich im Bad nicht mehr vor dem anderen aus, weil du willst ja nicht riskieren, dass es zu irgendwas kommt. Und das ist so schwierig. Und deswegen sage ich, ist die Sexualtherapie auch oft so langweilig. Ich weiß, es klingt jetzt so hart, aber ich kann im Grunde gar nichts mehr bewegen mit denen.
Weil der Zug abgefahren ist.
Ja.
Wenn zu viel Zeit verstrichen ist.
Ja.
Deswegen dein Tipp an alle, wenn du merkst, ich habe kein Interesse mehr oder fühl mal in dich rein. Ich fühle mich vielleicht zu dick oder zu dünn oder weiß der Kuckuck was. Dann sprich mit deinem Partner drüber und versuch möglichst schnell eine Lösung zu finden. Ne?
Ja.
Geschichte Nummer 2. Axel, 38, hat keine Lust mehr auf Sex.
Der Axel ist mit seiner Freundin, mit der Bianca, seit 5 Jahren zusammen und die wohnen zusammen in Schwabing. Schwabing ist in München so ein zentrales Viertel, wo man gerne wohnt. Und die haben keine Kinder und wünschen sich auch keine, sondern beide reisen gerne, gehen gern aus, genießen ihr Leben. Und wir haben ja schon gesagt, der Axel ist 38, also auch schon eigentlich in einem Alter, wo man eine Familie hätte. Aber sie haben halt eben keine Lust dazu. Sie leben ihr Leben anders.
Beide verdienen ganz gut. Der Axel ist Architekt in einem kleinen Architekturbüro in Schwabing und Carola leitet die Büroabteilung eines großen Heizungsbauers, worüber sie sich auch kennengelernt haben.
Beide haben sich sexuell als sehr aktiv mir gegenüber dargestellt und seien beide keine Kinder von Traurigkeit.
Ja, okay.
Lustig, die waren ganz offen. Und ihre Frequenz sei hoch in puncto Sex. Und sie hätten auch schon so einiges ausprobiert.
Wunderbar, wunderbar. Aber umso schwieriger ist dabei dann die Vorstellung, dass sie zu dir mit dem Anliegen kamen, dass der Axel eben kaum noch Lust auf Sex hat, plötzlich. Ja. Mhm. Eigentlich ungewöhnlich mit dieser Vorgeschichte.
Mhm. Bianca hat dir erzählt, Andrea, dass sie beide gegenseitig ausgewogen Sex initiiert haben. Also nicht immer nur der eine. Und Axel hat sie immer öfter zurückgewiesen.
Und diese häufigen Zurückweisungen, die führen dann natürlich dazu, dass sie sich auch nicht mehr traute, da den ersten Schritt zu machen. Klar, da zieht man sich dann auch zurück, weil das ist ja dann frustrierend.
Genau. Und das ist ein ganz häufiges Verhalten bei Paaren. Der eine interpretiert sozusagen ein Nein als Zurückweisung oder manchmal sogar als Ablehnung.
Korb.
Ja, Megakorb. Und der andere will dieses unangenehme Gefühl nicht spüren und zieht sich dann zurück. Ja, also nach John Gottman. Ihr wisst, US-Paarforscher, ist Rückzug einer der apokalyptischen Reiter. Übrigens, Folge Nummer 23, die Geheimformeln der Liebe, da haben wir John Gottman und die apokalyptischen Reiter ganz genau erklärt, lohnt sich absolut. Ja, und Rückzug ist für mich oft auch der Anfang vom Ende, wenn man es nicht erkennt, weil man aus der Verbindung geht.
Aber Andrea, das kennen doch alle, oder? Manchmal macht man das doch auch. Ich kenne das schon auch. Also wenn ich jetzt stinksauer bin auf den Markus, dann fühle ich mich auch nicht so verbunden mit dir, Spatzel.
Ja, genau.
Also du auch andersrum auch nicht, ne?
Genau, das ist
doch normal.
Also ich finde auch, dass das normal ist. Dann denkt man sich halt irgendwie, dann ist halt nicht. Aber morgen ist es wieder gut. Oder vielleicht auch später.
Ja, und hier ist die Frage wieder des Maß, wisst ihr? Ich will ich jetzt gerade mal keine Umarmung oder Körperkontakt, ja, und sag, fass mich nicht an, du ärgerst mich jetzt. Oder stelle ich jede Woche die Beziehung in Frage und bleib dann tagelang aus dem Kontakt draußen. Und die gibt's ja auch. Es gibt ja wirklich, das höre ich so oft, sie möchte keinen Sex und er ist 3 Tage beleidigt.
Oder in dem Fall wie bei diesem Paar ja andersrum. Ne?
Mhm. Genau, da macht also auf jeden Fall die Dosis das Gift aus. Und bei Bianca und Axel, da stellst du viele Fragen an die beiden und kannst dir erstmal da kein klares Bild machen, weil die sind ja beide ganz offen und so sexuell interessiert und aktiv. Aber seit etwa einem Jahr hat dann der Axel keine Lust mehr auf Sex.
Ja, genau. Und ich sag ja, dass die Sexualtherapie manchmal einfach langweilig ist. Und jetzt sage ich euch auch, warum in diesem Fall. Mhm. Weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass ich wie mit so einer Nadel im Heuhaufen rumsteche. Aber diese Sexualthemen sind oft so belastet. Das ist ein richtig schweres Thema. Für viele, für mich ist das, also ich rede da genauso drüber wie über alles andere auch. Aber
ich verstehe gar nicht, warum du das langweilig findest.
Ja, weil da irgendwie nicht viel passiert. So du mit meinst, der Nadel im Heuhaufen, weißt
du? Ich glaube,
du
wolltest was anderes sagen. Ich glaube, du willst nicht sagen, dass es langweilig ist, sondern du willst, glaube ich, sagen,
dass es immer das Gleiche ist.
Dass es häufig das Gleiche ist, mhm, und die Erfolge nicht so groß sind, weil man so schwer auf den Punkt kommt. Kann das vielleicht sein?
Das kann sein.
Das ist ein bisschen frustrierend wahrscheinlich.
Ja, frustrierend.
Ne?
Also langweilig im Sinne von, es passiert nicht viel und es ist wahnsinnig anstrengend, diese, mhm, Themen raus. Also ich entertaine
ich
viel.
Verstehen.
Weißt du, ich ziehe so aus der Nase. Die Streitpaare da, die musst du eher bremsen.
Ja,
da kommt
klar.
Ganz viel.
Aber
ja,
es ist
Imra,
vor allem
du hast
auch,
schon so nicht ganz unrecht. Also,
aber es ist vor allem auch so, es ist ja, wenn die zu dir kommen, dann haben sie ja ein Problem, das sich über eine längere Zeit entwickelt hat.
Ja, genau.
Und genau
und zwar
dieses,
sehr lange.
Meistens sehr lange, das sich aber dann auch mit langem Zeitaufwand wieder lösen muss.
Ja.
Das heißt, man kann auch nicht sagen, jetzt haben wir hier eine große Einsicht und wir haben alle verstanden,
genau,
können wir in die Zukunft starten und
richtig,
jetzt geht's los, sondern ja, man muss es dann auch langsam wieder einschleifen, die, mhm, Sexualität.
Mhm. Also vielleicht das Explorieren dieser Thematik und das auf dem Grund kommen von der Paardynamik ist oft viel anstrengender.
Das kann ich verstehen. Mhm. Also du machst den beiden nach einigen Paarsitzungen dann das Angebot, das du schon öfter gemacht hast, nämlich, dass jeder mal eine Einzelsitzung machen soll, weil du vielleicht das Gefühl hattest, dass da was bei rumkommt oder dass die zusammen,
genau,
vielleicht nicht ganz ehrlich sein können.
Genau.
Ist das richtig?
Genau, weil jeder hat ja auch Gründe, also der sich aus einer Sexualität zurückzieht, hat ja Gründe und manchmal wagen die das nicht zu sagen.
Ja, genau.
Das kann eine Affäre sein, das kann aber auch sein, dass einer zum Beispiel auch in einer Einzelsitzung sagt, dass der andere gewalttätig ist oder, also
natürlich,
das gibt's auch.
Ja, ja, klar.
Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, also ich habe mal angenommen, das wäre jetzt mein Problem, dass es mir auch erstmal angenehmer wäre, allein zu sprechen. Ich glaube, viele Menschen haben auch nicht gelernt, über Sexualität zu sprechen.
Genau,
wann denn auch?
Ganz genau.
Ich hatte Biologieunterricht. Ich erinnere mich, wir haben versucht, eine Banane in Kondom überzustreifen. Das war es. Mehr habe ich da gefühlt
aber
nicht gelernt.
Aber da muss ich kurz fragen, du gehst, mhm, ja von dir aus. Mhm. Hast du dann Angst, dass du, weil ich nicht so gut über Sexualität sprechen kann, das vielleicht nicht sagen kannst und lieber eine Einzelsitzung hättest oder weil du es selber vielleicht vor mir nicht so gut sprechen kannst, was ich jetzt verneinen muss?
Naja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn ein Mensch ein Problem hat, dann fällt es ihm erstmal leichter, unter 4 Augen das zu klären. Vielleicht, weil ich hätte es ja schon mit meinem Partner besprochen, wenn es mir nicht so schwer würde, viele mit ihm zu reden.
Weil das Ziel ist ja immer, dass du es am Ende nicht vor der Therapeutin Andrea klärst, sondern am Ende musst du es ja mit deinem Partner klären.
Ja, aber vielleicht habe ich mit noch nie jemandem darüber gesprochen. Und vielleicht ist es erstmal ganz gut, es einer externen Person zu erzählen. Es ist nicht gelernt. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum viele Menschen auch Probleme haben, darüber zu sprechen.
Das ist ein Tabuthema. Auch wir so aufgeklärt sind wir nicht. Nein, es ist ein Tabuthema, nicht für jeden. Manchen fällt es vielleicht auch leichter, mit dem Partner drüber zu reden, bevor sie mit einer dritten fremden Person sprechen. Also es gibt da nichts, was es nicht gibt. Es ist auch in Ordnung. Also jeder darf es ja machen, wie er will. Manchmal muss man eben den Weg gehen oder manchmal jenen Weg. Aber du hast natürlich recht, Markus. Letztendlich muss es wieder dahin adressiert werden, wo es auch Thema ist. Genau.
Aber kommen wir nochmal zurück zu Axel und Bianca, weil es stellt sich bald heraus, dass der sexuelle Rückzug vom Axel im Grunde einen ganz einfachen Grund hatte, den er aber nicht erzählen konnte oder wollte.
Es war keine heimliche Affäre, es war auch keine sexuelle Unlust, sondern ein heißer Sommer im vergangenen Jahr.
Genau, Und zwar so heiß, dass es teilweise 35 Grad hatte. Und nach einem langen Arbeitstag, meist war der Axel ja vor der Bianca schon zu Hause vom Architekturbüro, hat der Axel dann frisch geduscht und dann schon mal den Abendbrottisch gemacht. Und dann kam dann Bianca heim und kaum hat sie die Tür aufgesperrt, fiel sie schon über ihn her oder versuchte das zumindest. Das heißt, die Bianca war immer scharf.
Ihm missfiel auf jeden Fall, dass sie verschwitzt und verklebt war. Ja, jetzt ernsthaft. Nein, ernsthaft. Und die Vorstellung, jetzt mit ihr Sex zu haben, hat ihn vor einer Herausforderung gestellt, weil er hat nach der Arbeit erstmal geduscht und dann schon mal Abendessen gemacht und so, wenn er dann bei dieser Affenhitze irgendwie nach Hause kam. Und er fand es einfach unsexy.
Ja.
Aber kann man doch einfach lösen.
Ja, kann man einfach lösen.
Please take a shower, baby.
Und wenn man dann noch weiß, dass Bianca eine große Anhängerin von Oralsex war, dann kann man sich den Rest in unserem unbedenklichen Podcast ja wahrscheinlich vorstellen, ohne es auszusprechen.
Und bei den beiden war es jetzt tatsächlich sehr banal. Der Axel hat sich einfach nicht getraut, seiner Bianca das zu sagen. Er hat sich fast fremd geschämt, ja. Also er hätte einfach zu ihr sagen können, Baby, bitte dusch dich doch mal kurz. Hat er aber nicht, weil er sie nicht verletzen wollte.
Aber da war doch jetzt in dem Fall, in dieser Sexualtherapiesitzung, plötzlich eine ganz schnelle Lösung am Horizont.
Ja, zumindest ging es dann dahin, dass klar war, es Bianca, gibt keine andere. Und das war für sie ja schon mal,
Ja, aber haben die beiden nicht gesagt, um Gottes Willen? Und hat sie nicht gesagt, warum hast du mir das denn nicht gesagt? Ach ja. Gott, manchmal könnte es so einfach sein,
ja,
oder?
Ja, genau. Ja, und ich höre sowas natürlich auch oft sowas oder auch anders. Und das sind dann zum Beispiel Sachen wie, der hat so fettige Haare und ich mag ihn da nicht anfassen. Oder Schweißgeruch oder Käsefüße oder lange Nägel, ungepflegte an den Füßen und an den Händen und so Dinge. Die finde ich teilweise auch wirklich schwierig. Ich meine, muss ja jeder für sich.
Aber warum sagen die Menschen das ihren Partnern da nicht? Das ist doch nicht böse.
Ja, weil sie hoffen, dass der das doch selber merken muss.
Aber merkt er ja nicht. Sonst
wie soll er das denn merken?
Sonst wird der Mensch es ja ändern. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Tipp an euch, wenn es wieder so heiß ist, duscht am besten gemeinsam. Und na jetzt mal ernsthaft, aber wenn dein Partner irgendwas an sich hat, was du gerade nicht sexy findest oder so, ich glaube, es gibt auch sehr nette Wege, das einfach zu sagen.
Voll. Ja? Voll und das ist voll okay.
Man kann auch zum Beispiel, wenn es mit den Fußnägeln nicht stimmt, kann man sagen, du Spatzelchen, wir gehen jetzt mal zur Pediküre zusammen. Ich schenke dir das jetzt mal, genau. Beispielsweise.
Es ist dann durch die Blume gesagt.
Nein,
genau.
Aber ja, aber mein Gott, also jeder Mensch hat mal, stinkt mal nach Schweiß, jeder mal. Mensch mal.
Aber das war ja bei denen eben die Regel dann und das war ja das Problem.
Aber ich finde, so körperliche Themen, die kann man doch besprechen, oder? Ich würde es zumindest versuchen.
Also wenn man auf eine Erwachsenen, aus einer Erwachsenenhaltung heraus, sollte man es besprechen können, ja.
Carola, 40 Jahre, steigt aus der gemeinsamen Sexualität aus.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt schon zwei Geschichten erzählt, wollen jetzt die dritte erzählen, das ist schon ganz schön lang. Und wir haben jetzt beschlossen, wir erzählen euch die Geschichte von der Carola in der nächsten Folge. Ich möchte nochmal schnell Revue passieren lassen. Die Andrea hat erzählt, es gibt drei Gründe, warum man aus der Sexualität aussteigt. Erstmal allgemein, dass man grundsätzlich nicht mehr so ein Bedürfnis hat auf Sexualität, weil es vielleicht mit einem selber zu tun hat. Das war unsere erste Geschichte, die Beate, die 50-Jährige. Und dann gibt's den zweiten Grund, der Ausstieg aus der Partnerbezogenen. Das war unser Axel, der die Schwitzen.
Der
Sommer war schuld, genau. Der heiße Sommer war schuld. Und jetzt gibt's den dritten, den Ausstieg aus der Sexualität, weil die Praxis nicht gut ist. Das heißt, die Sexualpraktik ist nicht gut. Und das ist die Geschichte von Carola, aber die erzählen wir euch die nächste Folge.
Und ihr fragt euch jetzt alle, ja, was wollte Carolas Mann denn? Finger in Po, Mexiko, oder?
Oh
und
Gott.
Sie wollte es nicht, oder? Oh nein, Gott. Das war jetzt ein Spaß. Nein, auch Carola hat ein Problem, was, denke ich, viele kennen. Und das hört ihr in der nächsten Woche. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank dafür. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt.
Genau, und wir hoffen natürlich, dass das Thema Sexualität für euch alles andere als langweilig ist.
Ich finde es auch nicht langweilig.
Finger in Po, Mexiko.